Erwartung im ganzen Land. Allein in New York meldeten sich in einer einzigen Woche 5000 Personen, die beitreten wollten. Die Kampagne Newton befreien wurde im ganzen Land getragen, durch die Schwarzen, durch die Studentinnenbewegung und durch die Bewegung gegen den Vietnamkrieg. Unter den Tausenden, die den Black Panthers beitraten, waren auch Mitglieder von opportunistischen Organisationen, welche die Black Panthers in nicht-revolutionäre Richtung drehen wollten, und Polizeiagenten. Die Zerschlagung der Black Panthers. Der US-Bullenapparat setzte von 1956 bis 1975 ein Aufstandsbekämpfungsprogramm namens COINTELEPRO ein. COINTELEPRO heißt Counter Intelligence Program. In der Zerschlagung der Black Panthers wurde dieses Programm aufs Äußerste genutzt. Zu den Taktiken des COINTELEPRO gehörte unter anderem anonymes Verschicken von fiktiven Briefen, Flugis und so weiter, Einschmuggeln von Dokumenten, die ein Mitglied zum Spitzel erklären, auf Gewerkschafterinnen, Bürgervereine und so weiter Druck ausüben, damit sie politische Leute beobachten bzw. verfolgen, Erpressung, stinkende, zum Beispiel nach Kot riechende Chemikalien auf Zeitungen der Black Panthers sprühen, bestehende Feindschaften innerhalb oder zwischen Gruppen ausnützen, mit Mitgliedern sprechen, um Eifersucht, Rachsucht, Misstrauen oder Feindschaft zu wecken, Gerüchte verbreiten, Verhaftungen aufbauen, Morde organisieren und so weiter. Im September 1968 erklärte Edgar Hoover, der damalige FBI-Chef, die Black Panthers seien, Zitat, die größte Bedrohung für die Sicherheit des Landes. Zitat Ende. Von da an wurden in kurzer Zeit die meisten Kader und viele Mitglieder der Black Panthers ermordet oder verhaftet. Die Black Panthers konnten ihre Strukturen nicht auf Dauer schützen, weil sie sich bewusst nicht clandestin organisiert hatten. Newton zum Beispiel hatte geglaubt, die Klandestinität behindere die Verbindung zum Volk und schränke den Aufklärungserfolg ein. Der Schutz durch die Massen konnte seiner Natur nach nur kurzfristig sein. Es gab Massenmobilisierungen, um die Black Panther Büros gegen die Angriffe der lokalen Polizei und der FBI zu verteidigen. In Los Angeles griffen 500 schwer bewaffnete Mitglieder einer Spezialeinheit das Parteibüro an. Aber der Staat erlitt kurzfristig eine Niederlage. Dies war sowohl der massiven Unterstützung der Bevölkerung zu verdanken, wie auch der militärischen Technik und Disziplin, die der Black Panther und Vietnam-Veteran Geronimo Pratt seinen Genossinnen beigebracht hatte. In den Knästen traten praktisch alle Schwarzen den Black Panthers bei, wenn sie nicht schon als solche verhaftet waren. So verlagerte sich der Kampf. In den meisten Knästen gab es schwarze Revolten. Am bekanntesten wurde der Gefangenenaufstand in Attica 1971. 40 Gefangene wurden dabei ermordet. Die Bedeutung der Black Panthers, ihre Strategieansätze. Die sogenannten Kommunisten in den USA hatten das Gewehr auf eine Ideologie reduziert. Die Black Panthers postulierten zum ersten Mal nach 100 Jahren in praktischer Weise die bewaffnete Revolution. Sie fanden damit eine riesige Unterstützung unter den Schwarzen und inspirierten die Anfänge des weißen revolutionär-antiimperialistischen Widerstands in den USA. Die Black Panthers kamen wie Malcolm X nicht dazu, ihr Programm auszuarbeiten. Newton vertrat, der US-Imperialismus müsse durch nationale Befreiungskriege im Trikont in Verbindung mit nationalen Befreiungskriegen im Innern auseinandergerissen werden. Die Black Panther-Männer haben sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie eine Befreiungsbewegung von schwarzen Männern sind. So zum Beispiel Newton mit seiner Theorie vom Penisneid des weißen Sklavenhalters. Aus dem gleichen schwarzen Männerblickwinkel sieht Newton die Befreiung
Wenn der Schwarze seinen Geist, seinen Penis, wieder in seinen eigenen Besitz nehmen kann, wird er seine Furcht verlieren und frei sein Schicksal bestimmen. Dieser Wandel vollzieht sich zurzeit in den Rebellionen der Unterdrückten dieser Welt gegen die Herrschenden. Wir, die Black Panther Partei, haben zusammen mit allen revolutionären schwarzen Gruppen unseren Geist und unsere Männlichkeit zurückgewonnen.
Innerhalb der Black Panther Partei gab es offenbar ab einem bestimmten Zeitpunkt Auseinandersetzungen um den männlichen Chauvinismus. Wir werden einige Szenen aus dem Parteileben, geschrieben von Black Panther Frauen, in die Broschüre aufnehmen.
Brothers and sisters rocking, a dread beat pulsing, fire burning, chocolate power and darkness creeping, night, black veiled night is weeping, electric lights consoling, night, a small hall soaked in smoke, a house of ganja mist, music blazing, sounding, thumping, fire, blood, brothers and sisters rocking, stopping, rocking, music breaking out, bleeding out, thumping out, fire, burning, electric power of the red ball, staying in the brain with the blood flow, and a bad, bad thing is brewing. Ganja crawling, creeping to the brain, coat like hurting, breaking, hurting, fire in the head and a dread beat, bleeding, beating, fire, dread. Rocks rolling over, hearts sleeping while rage rising out of the heat and the hurt. And a fist curling anger reaches a her. Then flash of a blade from another to a him leaps out for a dig of a flesh of a piece of skin. And blood, bitterness, exploding fire, wailing blood and bleeding.
Gegen die schwarze Bevölkerung nach der Zerschlagung der Black Panthers. 1966-67 setzte die Krise der Weltwirtschaft ein und zugleich der wirtschaftliche Abstieg der USA im Vergleich zu Japan und Westeuropa. Damit war die zweite Periode, in der die gleichberechtigte Integration der Schwarzen in die weißen, ausgebeuteten Klassen möglich erschien, auch wirtschaftlich beendet. Ab 1974 ist die Armutsrate von Schwarzen zum ersten Mal seit 1939 wieder gestiegen. Das Durchschnittseinkommen einer schwarzen Familie ist heute noch gut halb so hoch wie dasjenige einer weißen. Die offizielle Arbeitslosenrate von Schwarzen ist mehr als doppelt so hoch wie jene von weißen. Die Sozialhilfe ist unter das Existenzminimum gesunken. In 57% aller schwarzen Familien muss die Frau allein für den Lebensunterhalt sorgen. Die hausangestellten Frauen sind wieder zur weitaus größten einzelnen Gruppe von schwarzen Erwerbstätigen geworden. Ein Drittel der schwarzen Erwerbstätigen insgesamt, also schätzungsweise zwei Drittel der schwarzen Frauen. Die andere, etwa gleich große Gruppe von schwarzen Erwerbstätigen betätigt sich in verschiedensten informellen bis illegalen Erwerbsformen. Im Teil über die Black Panthers haben wir das staatliche Aufstandsbekämpfungsprogramm COINTELPRO vorgestellt. Das breitenwirksamste Aufstandsbekämpfungsprogramm ist nach wie vor die allgegenwärtige Androhung von Vergewaltigung, anderer Folter und Mord durch Bullen, faschistische Organisationen, weiße Männerbanden und einzelne weiße oder schwarze Männer, verbunden mit der exemplarischen Ausübung der Gewalt. Dieses Aufstandsbekämpfungsprogramm, das die Sklaverei aufrechterhält, kommt sogar in den offiziellen Statistiken zum Ausdruck. Schätzungsweise 12% der Bevölkerung in den USA sind schwarz, aber 50% der offiziell registrierten Ermordeten sind schwarz. Die Wahrscheinlichkeit, vor dem 21. Lebensjahr getötet zu werden, ist für Schwarze 6-mal höher als für Weiße und somit höher als für US-Soldaten aller Hautfarben an der Front in Vietnam. Wie allgegenwärtig die Gewalt des Staates gegen Schwarze ist, zeigt die folgende Beschreibung. Sie ist von der New African People's Organization, NAPO, einer der Nachfolgeorganisationen der Black Panthers.
Hunderte von schwarzen Frauen und Männern, aufgereiht entlang den Straßen, auf den Knien liegend, die Hände hinter dem Kopf gekreuzt, hinter ihnen die patrouillierenden Bullen, dies für Routineuntersuchungen oder wegen des Busbillets oder weil ihre Kleider zu wenig gut waren oder weil ihre Kleider zu gut waren oder wegen der Art, wie sie dastanden. Das ist im Südteil von Los Angeles ein alltägliches Bild.
Ein wichtiger Teil der staatlichen Aufstandsbekämpfung ist die Einführung von Drogen in die schwarzen Wohnviertel seit den 70er Jahren. Jeder junge schwarze Mann sei in den Augen der Bullen ein potenzieller Drogenpusher und werde anzuwerben versucht, schreibt die NAPO. Die Drogen hätten den Charakter der traditionellen schwarzen Gangs völlig verändert, schreibt ein Vertreter der NAPO in einem anderen Artikel. Diese seien entstellt worden zu einer widerlichen Glorifizierung von Blutrache und Tod mit dem Profitmotiv als einziger Grundlinie. Die Gangkriege entstünden jeweils rund um Crack, Kokain, Geld, Prestige, Macht und sogenannte Dinge, die zusammen mit ihnen kommen. Die wichtigsten unter diesen Dingen, der NAPO-Mann spricht es nicht aus, sind die schwarzen Frauen. Dass schwarze Männer sehr regelmäßig von der Zuhälterei profitieren, ist allerdings nicht neu. Die Black Panther-Frauen schrieben schon in den 60er Jahren darüber. Heute gibt es ein Heer von schwarzen Prostituierten ab 11 oder 12 Jahren, meist drogenabhängig, meist mit drogenabhängig geborenen Kindern, die für 2 bis 10 US-Dollar pro Freier arbeiten. Die NAPO sieht einen engen Zusammenhang zwischen der Zerschlagung der Black Panthers durch den US-Staat und dem Aufstieg der Gangkriege im Innern der schwarzen Wohnviertel.
Diese Zerschlagung hinterließ eine Leere, die sofort gefüllt wurde durch koloniale Kultureinflüsse. Junge Gangschläger führen die Lüge des amerikanisch-kapitalistischen Traums zu seinen schrecklichsten Konsequenzen.
Über die Wirkung der Drogen als Teil der staatlichen Aufstandsbekämpfung schreibt die NAPO.
Die Drogen dienen dazu, unter den Schwarzen einen Zustand der Konfusion aufrechtzuerhalten, der es unmöglich macht, gegen den wirklichen Feind zurückzuschlagen.
Die herrschenden US-Medien verbreiten die Lüge, dass die schwarzen Drogengangs für das Eindringen von Crack und Kokain in die weißen USA verantwortlich seien.
Wir werden als Ursache genannt, nicht nur unserer eigenen Probleme, sondern des Niedergangs der USA. Die Voraussetzungen für einen faschistischen Holocaust sind geschaffen,
schreibt die NAPU. Die Voraussetzungen sind auch dadurch geschaffen, dass die Schwarzen zur sogenannten überschüssigen Bevölkerung geworden sind. Sie sind nicht mehr nötig für die Kapitalverwertung. Über die exemplarische Vernichtung hinaus wird heute wieder massenhafte Vernichtung von überschüssiger schwarzer Arbeitskraft vorbereitet oder ist bereits im Gang. Dies geschieht in verschiedenen Formen. Ein erster Angriff richtet sich gegen die schwarzen Frauen. Sie hatten es schon immer schwer, eine legale Abtreibung zu bekommen, ohne sich gleichzeitig sterilisieren zu lassen. 1972 waren fast 2/3 der Frauen, die bei illegalen heimlichen Abtreibungen starben, schwarz. 1980 verbot ein Gesetz Hyde die Verwendung von Bundesgeldern für Abtreibungen, erlaubte sie aber für Sterilisationen. Als Folge verdoppelte sich schlagartig die Zahl der Sterilisationen. Farbige und arme weiße Frauen konnten sich keine Abtreibung mehr leisten, aber die Sterilisation, die dauerhafte Unfruchtbarmachung, war weiterhin kostenlos. Zweitens hat sich ein faschistischer Untergrund herausgebildet, der eng mit dem Bullen- und Ermittlungsapparat verflochten ist und durch Staat und Bourgeoisie finanziert wird. Die wichtigsten Organisationen sind, ins Deutsche übersetzt, der kalifornische weißarische Widerstand, die arischen Nationen und nach wie vor der Ku Klux Klan. Vor allem die kalifornische arische Organisation hat mit Nazi-Propaganda systematisch Skinheads rekrutiert und als ihre Frontlinie organisiert. Gegen diese faschistische Vereinnahmung bildeten ab 1986 die Schwarzen, die Jüdischen, die Homosexuellen und die antirassistisch weißen Skinheads ihre eigenen Organisationen. Drittens. Die US-Armee hat schon immer die Ausschließung der schwarzen Jugendlichen von der Berufsbildung und von den Lohnjobs für ihre imperialistischen Ziele genutzt. Sie ködert 17-Jährige mit sonst unerschwinglichen Berufs- und College-Ausbildungen und sonst unerreichbaren Lohnjobs, aber sie müssen sich für mehrere Jahre zum Militärdienst verpflichten. Als Folge sind heute etwa 40% der US-Kampftruppen schwarze oder aus Mittelamerika eingewanderte Männer und Frauen. Im Vietnamkrieg waren die Farbigen in den Kampftruppen an der Front und unter den Gefallenen noch deutlicher übervertreten als in den Kampftruppen insgesamt. Im aktuell vorbereiteten, von den USA vorangetriebenen imperialistischen Krieg in der Golfregion zeichnen sich ähnliche Verhältnisse ab. Das beinhaltet für die US-Regierung auch eine Gefahr. Die radikalen schwarzen Organisationen und die schwarzen Vietnamkriegsveteranen sind heute wieder an der Spitze des Widerstands gegen den Krieg im Golf. Ein vierter Bereich ist der Knast.
Amerikas Gefängnisse sind Konzentrationslager, die nach und nach in Vernichtungslager umgewandelt werden,
schrieb Assata Shakur 1980. Das nächste Kapitel handelt von den Entwicklungen im Knastsystem.
Entwicklungen im Knastsystem. Das folgende ist aus einem Interview mit Morton Sobel, soweit wir keine anderen Quellen nennen. In den USA gibt es mehr Gefangene pro Kopf der Bevölkerung als in allen anderen Industriestaaten der Welt, mit Ausnahme Südafrikas. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Zahl der Gefangenen verdoppelt, während die Kriminalitätsrate zuerst etwa gleich geblieben und in den letzten 5 Jahren sogar leicht gesunken ist. Zurzeit werden noch immer mehr Gefängnisse projektiert.
Und sie werden diese Gefängnisse füllen,
sagt Sobel. Um das riesige und wachsende Knastsystem zu rechtfertigen, sorgen Regierung und Medien dafür, dass die Bevölkerung den Eindruck von einer rasant wachsenden Kriminalitätsrate hat. 3/4 der Gefangenen in den USA sind schwarz oder aus Mittelamerika eingewandert. In den Knästen von New York sind es sogar 91%. Allein schon die Zahlen machen deutlich, dass das Knastsystem in den USA nichts zu tun hat mit Strafe für irgendetwas, was ein bürgerlich-parlamentarischer Staat formell als sogenanntes Verbrechen definiert. Das Knastsystem hat erstens die Funktion der Kontrolle über die schwarze und aus Mittelamerika eingewanderte Bevölkerung. Verfolgung, Verhaftung, Knast, Jugendverwahranstalt und anderes mehr sind in schwarzen und spanischstämmigen Wohnvierteln alltägliche Realität. Eine Besonderheit der US-Justiz ist die Grand Jury. Eine Kommission, die Vorermittlungen durchführt. Vorgeladen werden kann jeder und jede, ohne dass nachgewiesen werden muss, dass er oder sie überhaupt etwas auszusagen hat. Grundsätzlich besteht Aussagepflicht und auf Nicht-Aussage stehen bis zu 3 Jahre Knast. Der größte Teil der für Nicht-Aussage im Knast Sitzenden hätte zur Black Liberation Army aussagen müssen. Die US-Justiz wendet in den Ermittlungen die direkt körperliche Folter an. So konnte zum Beispiel Herman Bell, Kämpfer der Black Liberation Army, nur deshalb verhaftet werden, weil 3 Genossen die Folter nicht aushielten. Bell selbst wurde noch brutaler gefoltert. Das Knastsystem hat zweitens die Funktion der Ausbeutung von Zwangsarbeit und der meist heimlichen Vernichtung von Gefangenen, wobei die Übergänge zwischen Ausbeutung und Vernichtung fließend sind. Das staatliche Knastsystem ist traditionell gekennzeichnet durch massive Überbelegung, Hungerrationen beim Essen und medizinische Experimente. Schätzungsweise 85% aller neuen Medikamente werden in der ersten, das heißt der gefährlichsten Erprobungsphase, an Gefangenen ausprobiert. Das US-Verteidigungsministerium, Pharmakonzerne und Universitäten testeten zum Beispiel die Wirkung von Impfstoffen gegen Malaria, Typhus, Diphtherie und verschiedene Grippeviren. Gefangene seien billiger als Schimpansen, sagt ein Pharma-Boss. Ein Beispiel für einen traditionellen Vernichtungsknast ist San Quentin in Kalifornien, wo 1971 zum Beispiel der Black Panther George Jackson ermordet wurde und wo 1978 der Black Panther Geronimo Pratt inhaftiert war. Eine Besucherin bei Pratt berichtete 1978:
Die Wärter schüren und organisieren die Konflikte zwischen Gefangenen. Ein Schwarzer wird zum Beispiel mit 3 Faschisten zusammengelegt und anderen Tags erstochen aufgefunden. Tags darauf sterben dafür 2 Weiße in einem anderen Trakt. Die Wärter geben den Gefangenen Waffen und Metallsägen im Austausch gegen einen Toten. Tötungsmethoden der Wärter sind zum Beispiel feine Glassplitter im Essen.
Als Modell für neue staatliche Gefängnisse gilt das Marion-Gefängnis, das etwa 300 Gefangene in teilisolierten Zellen fassen kann. Vor etwa 5 Jahren gab es in Marion einen Gefangenenaufstand, bei dem 2 Wärter getötet wurden. Daraufhin wurden alle Gefangenen in ihre Zellen eingeschlossen und 5 Tage lang von den Wärtern zusammengeschlagen. Nachher wurde das Konzept geändert. 23 Stunden pro Tag Einschluss in Einzelzellen, 1 Stunde Auf- und Abgehen im Korridor vor den Zellen. Die Betten in diesen Zellen sind aus Zement mit Haken an den Ecken. Soll ein Gefangener bestraft werden, so wird er ausgestreckt auf sein Bett gefesselt, manchmal für mehrere Tage. Eine neuere Entwicklung seit den 70er Jahren ist die Schaffung von Isolationstrakten und sogenannten Verhaltensänderungsprogrammen für Frauen, in denen psychiatrisch und medizinisch gefoltert wird. In dieser Entwicklung drückt sich aus, dass Frauen einen bedeutenden Teil des revolutionären Kampfes tragen, unterweisen vermutlich den mehrheitlichen. Eine Minderheit von Gefangenen wird seit 1977 nicht mehr heimlich wie in St. Quentin, sondern wieder offiziell ermordet, das heißt hingerichtet. Die meisten sind wiederum Schwarze und sie werden wegen angeblichen Mordes oder Vergewaltigung an weißen Frauen hingerichtet. Zurzeit ist eine internationale Kampagne gegen die staatliche Ermordung des 1982 zum Tod verurteilten Mumia Abu Jamal in Gang. Jamal ist kämpferischer Journalist und war in der Black Panther Partei. Beispiele für die Ausbeutung von Zwangsarbeit, die immer auch mit Vernichtung verbunden ist, gibt es heute im Süden. In Texas gibt es staatliche Gefängnisse, die Baumwollfelder besitzen. Pflücken die Gefangenen nicht die festgelegte Mindestmenge an Baumwolle, so werden sie ausgepeitscht. Im Süden gibt es heute noch ungefähr 25 kleine private Gefängnisse und ihre Zahl wird laut Sobel wachsen. Der Staat zahlt den Gefängnisbesitzern einen bestimmten Betrag pro Tag für den Betrieb. Die Besitzer dürfen die Arbeitskraft der Gefangenen ausbeuten. In diese Knäste werden die leichter kontrollierbaren und ausbeutbaren Gefangenen verlegt. Wenn sie ihr Soll nicht leisten, werden sie in die staatlichen Knäste zurückgeschickt. Die Knäste der schnellen Vernichtung.
Ihr seid immer noch in der Sendung über den revolutionären schwarzen Befreiungskampf in den USA. Wir kommen zum fünften Kapitel, der schwarze Befreiungskampf nach den Black Panthers.